Audio Now.
Ich kann jedem Einzelnen nur empfehlen, der zu Schulzeiten als Teil der Fridays for Future-Bewegung auf die Straße gegangen ist, beispielsweise sich mal anzuschauen, inwieweit nicht das Handwerk ein zukunftsfähiger Beruf für sie ist, weil es der beste und unmittelbarste Hebel ist, um einen Einfluss auf die Klimaentwicklung in der Zukunft zu haben.
Der Maschinenbau ist eine der wichtigsten Säulen der deutschen Wirtschaft, aber auch die Branche muss sich transformieren.
Und darüber reden wir heute und haben ein gutes Beispiel dabei, und zwar ein Maschinenbauer, der sich sogar zum Tech-Konzern gemausert hat. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, ich bin Frauke Holzmeier.
Mein Name ist Andreas Laukert und wir begrüßen heute Maximilian Fissmann. Und der Name verrät es natürlich schon, er ist von Fissmann.
Hallo Max.
Hi zusammen, freut mich sehr hier zu sein, vielen Dank.
Ja, danke, dass du da bist. Ganz kurze Vorstellung, du bist nicht ganz direkt in die Firma eingestiegen, sondern nach dem Studium warst du bei Boston Consulting Group. Du bist auch als Investor unterwegs und in verschiedenen Verbänden und Gremien am Start, unter anderem Sprint, das ist ja die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Und beim Startup-Verband bist du aktiv, beim Maschinenraum, also sehr umtriebig.
Ja, und das heißt, da gibt es so Mythen. Es gab mal eine Bergwanderung mit deinem Vater, 2015 steht das.
Er macht schon die Augen zu.
Und da habt ihr dann beschlossen, jetzt muss alles anders werden. Oder wie? Stimmt jetzt. Das wirklich? War das so? Oder war es doch lieber in Wellness-Tag in Bayern?
Ja, ich glaube, das wäre jetzt beides nicht so üblich. Aber das war tatsächlich so, dass wir ein paar Tage zusammen in den Bergen waren und in der Zeit uns einfach mal intensiver darüber ausgetauscht haben. Bei uns im Familienunternehmen spricht man eigentlich mehr von Chancen als von Herausforderungen. Was sind eigentlich die Chancen nach vorne gerichtet, mit denen wir uns so beschäftigen könnten? Und dann festgestellt haben, dass wir da einfach sehr kurzfristig sehr viele Anknüpfungspunkte hatten. Und dann habe ich gesagt, da sind wir eigentlich beide darin übereingekommen, dass es eigentlich ganz sinnvoll wäre, wenn man die jetzt mal auch kurzfristig angehen würde. Und eigentlich war die Absicht, ein paar Themen zu starten, anlaufen zu lassen und dann danach wieder meinen eigenen Weg zu gehen für eine gewisse Zeit. Ich habe aber nach sehr kurzer Zeit gemerkt, dass es keinen Ort gibt, der mit so viel Leidenschaft verbunden ist und wo ich so einen Impact im wahrsten Sinne des Wortes haben konnte. Und deswegen sind dann aus, ich glaube ursprünglich 6 Monaten, sind dann mittlerweile 6 Jahre geworden und ich bereue keinen einzigen Tag.
Mit ein paar Themen meinst du wahrscheinlich irgendwas mit Digitalisierung, das ist ja immer das große Buzzword. Was heißt denn das im Falle von euch?
Ja, das war tatsächlich ein Faktor. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, wie haben sich viele Unternehmen, jetzt gar nicht nur wir, wie haben sich viele Unternehmen verändert, dann ist, glaube ich, auf der einen Seite, dass man verstanden hat, was die digitalen Technologien einen an Produktivität und Effizienz bringen können. Da ist man schnell dabei, nicht nur die Finanzer drüber nachzudenken, sondern auch in der Breite. Aber auf der anderen Seite auch, wie verändert sich eigentlich die Kundenerfahrung und die Angebote, die man schaffen kann? Also welche digitalen Dienste kann man vielleicht auf Basis seiner Hardware entwickeln? Einmal, um sich zu differenzieren, aber zum anderen auch, um neue Geschäftsmodelle vorzudringen. Das war ein großer Block, aber eigentlich noch viel interessanterer Block war, wie müssen sich eigentlich Organisationen verändern in der Zukunft und was sind auch kulturelle Akzente, die man setzen möchte, damit man in einem anderen Umfeld auch weiterhin erfolgreich sein kann. Und da habe ich großes Glück, dass mein Vater nie darüber gesprochen hat, was es jetzt seit Jahrzehnten an Gesetzmäßigkeiten gibt, die unbedingt erhalten werden müssen, sondern eher halt den Blick drauf gelenkt hat, zu sagen, guck mal, das sind Dinge, die haben uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, lass uns doch mal gucken, ob die immer noch relevant sind. Und die Dinge, die wir halt verändern mussten, die haben wir dann zusammen angegangen und es hat echt großen Spaß gemacht. Es war eine gute, war und ist eine gute Zeit.
Ja, jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob jeder Mensch weiß, was ihr macht, aber ich sage jetzt mal, ihr baut Heizung. Und da geheizt wird ja immer. Und ich glaube, jeder hat eine Heizung im Haus.
Hoffentlich.
Und 2015 war ja ein interessantes Datum. Ein Jahr vorher, das muss ich jetzt auch nochmal wieder nachlesen, hat ja Google Nest übernommen. Thermostat und Daten im Zuhause und so. War das vielleicht auch ein Hintergedanke, da passiert was in der Branche, da kommen andere, die uns vielleicht unser Geschäft vermiesen wollen und der Kunde, das ist doch unserer?
Also was mich damals extrem fasziniert hat aus der Investorenbrille, war halt zu sehen, wie viele Technologien, damals hat man in Buzzword-Art von IoT, also Internet of Things, gesprochen, sehr abstrakt, wo eigentlich klar war, dass dezentrale Computing-Power gekoppelt mit entsprechender Konnektivität und halt vor allem auch einer fast unbegrenzbaren Speicher- und Speicherkapazität und Rechenleistung in der Cloud auf einmal ganz andere Anwendungsfälle möglich werden, dass sich das in jeder Branche niederschlagen wird, ja, auch wenn sie noch so konservativ und traditionell ist, dass es da keine Grenzen geben wird. Von daher hat mich jetzt weder die Übernahme noch die Gründung von Tony Fadell damals überrascht, in dem Bereich aktiv zu werden, weil einfach völlig klar war, dass das Nutzerbedürfnis nicht voll erfüllt ist. Ja. Also wir wollen alle das richtige Klima haben, was sich an uns ausrichtet, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollen wir idealerweise, früher hat man sehr stark aus der Kostenbrille darauf geschaut, Energie sparen beziehungsweise Energiekosten einsparen. Heute würde man eher darauf gucken, wie können wir eigentlich den Impact auf die Umgebung minimieren. Und Nest, wenn man sich das Geschäftsmodell damals ein bisschen genauer angeguckt hat, ist eigentlich ein reines Energieversorger-Geschäftsmodell gewesen. Also wie ist man eigentlich in der Lage, Spitzen im Energiebedarf zu glätten? Und wie kann man das an die Energieversorger entsprechend verkaufen? Also der Fokus war vermeintlich auf den Nutzer. Die Monetarisierung war aber tatsächlich eher auf der Versorgerseite als auf der Endkundenseite.
Mhm. Über den Einfluss auf die Umwelt beziehungsweise dann weitergedacht Klima sprechen wir nachher noch, aber wenn wir kurz bei Technologie bleiben, ein Trend neben Internet of Things oder vielleicht auch eine Weiterentwicklung ist ja as a Service. Da gibt es ja alles Mögliche inzwischen as a Service, aber auf Heizen wäre ich jetzt nicht unbedingt sofort gekommen, aber ihr macht ja Heating as a Service. So, wie kommt das denn an und wie rechnet ihr das ab und wie funktioniert das?
Also das Witzige ist, und das ist wirklich schön, wenn man jetzt fast schon historisch zurückschauen kann, gibt es so ein paar Geschäftsmodelle, die waren ziemlich schnell und ziemlich früh auf der Agenda. Ja. Und beispielsweise, dass man statt die Investitionen in eine Heizung oder eine Klimalösung zu haben, dass man da Alternativen schaffen kann, wo man sich um alle Bedürfnisse kümmert, also die Energiebereitstellung, den Service, wie halt auch die Finanzierung des Geräts. Da muss ich jetzt nicht jahrelang bei BCG verbracht haben, um irgendwie auf die Idee zu kommen. Also das ist uns, glaube ich, allen relativ schnell im Unternehmen klar gewesen, dass wenn es dafür die Voraussetzungen gibt, dass wir das entsprechend umsetzen wollen. Und wir haben dann im User-Testing sehr schnell gemerkt, dass es dafür tatsächlich auch ein Bedürfnis gibt und dass es auch bestimmte Altersgruppen und Lebenssituationen gibt, wo es besonders relevant ist. Und am Ende haben wir halt versucht, das Geschäftsmodell so zu bauen, dass es für alle Interessensgruppen funktioniert. Also das heißt, für unseren Vertriebskanal mit dem Fachhandwerk funktioniert, dass es für den Endkunden funktioniert, dass es für den Energieversorger funktioniert. Und das alles ist am Ende, wenn man ganz nüchtern drauf schaut, eigentlich nur möglich, weil wir eine digitale Schnittstelle haben zu den Produkten und damit halt in der Lage sind, den Service auch entsprechend anzubieten. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich jemanden sage, heizen so einfach wie streamen. Ja, das war, glaube ich, die erste Kampagne. Und ich aber das gar nicht anbieten kann, weil ich überhaupt gar keine Aussage über den Zustand der Heizung treffen kann. Und von daher haben wir uns da in echt coole Zeit und tolle Leute, die das Thema inkubiert haben und vorangebracht haben. Und heute ist einfach ein fester Bestandteil unseres Angebots. Gibt jetzt auch Klima, also Climate as a Service. Es gibt Energy as a Service. Also das lässt sich beliebig erweitern. Uns hilft am Ende des Tages uns dabei, unseren Nutzern und den Endkunden noch besser gerecht zu werden.
Ja, mein Sohn, der lernt gerade Heizungsmonteur, also einer dieser Fachkräfte, dieser seltenen Fachkräfte. Wie habt ihr es geschafft, die alle mitzunehmen? Also ich weiß, das ist ja dann auch eine Branche, wo die Meister auch schon etwas älter sind und die da in diesen Digitalbereich mitzunehmen, die müssen das ja einbauen, was ihr produziert. Ja, die müssen damit ja klarkommen und ihren Kunden sagen, es ist super, kaufen Sie diese oder jene Heizung. Ne? Also Die gehören ja dazu.
Also erstmal freue ich mich riesig, dass der Nachwuchs, dass der Nachwuchs nachkommt, weil davon haben wir tatsächlich viel zu wenig. Also wenn man sich anschaut, dass die Ausbildungsquoten im Handwerk seit Jahren rückläufig sind und in den letzten 10 Jahren sich fast halbiert haben, dann stellen wir immer wieder sehr praktisch fest, dass die Bundesregierung sich zwar sehr ambitionierte Klimaziele setzen kann, wir die aber schlichtweg nicht erreichen werden, wenn wir nicht mehr Handwerker, begeisterte Klimahelden gewinnen können. Ich glaube, auf die Frage zu antworten, am Ende ist das, was uns als Familienunternehmen wie auch viele andere Familienunternehmen auszeichnet, wir sind nun mal sehr persönlich. Ja, also mir kann man auf LinkedIn oder per WhatsApp oder per SMS eine Nachricht schreiben und ich antworte darauf. Dahinter sitzt auch kein Bot oder eine Agentur, sondern bin ich ganz persönlich. Das heißt, wenn es ein Thema gibt oder wenn man unzufrieden ist oder eine Anmerkung hat, dann kann man sich durchaus an mich persönlich wenden. Und davon machen auch viele Gebrauch, manchmal mehr, als ich handeln kann. Aber das ist, glaube ich, wenn man durch so eine Transformation geht, hat das viel damit zu tun, welches Vertrauen existiert eigentlich. Und das speist sich zum einen aus der Historie, also auf welche Erfahrungen guckt man zurück. Aber auch auf der anderen Seite glaubt man an das, was das Unternehmen und der Partner vorhat. Und da haben wir viel in Kommunikation investiert, auch auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise mit sehr schönen Kreationen und Ideen, wie wir Leute für die Themen sensibilisieren können, die uns eigentlich umtreiben. Weil am Ende des Tages ist es super, ja, wenn wir viele Uni-Absolventen haben. Aber wir brauchen halt eben die Kapazitäten im Handwerk und das ist ein ganz zukunftssicheres Berufsfeld. Und da haben wir, glaube ich, noch viel zu tun, nicht nur die bestehenden Partner mitzunehmen auf die Reise, was wir täglich tun und da gemeinsam in eine Richtung laufen, sondern vor allem halt auch noch viel mehr dafür zu gewinnen, auch Teil der Bewegung zu werden.
Hm. Da musste ich jetzt einmal hinhören, wo du sagst, dass dir jeder auch eine Nachricht schreiben kann und das auch, ich meine, das wird ja in vielen Firmen gesagt, aber die Hemmschwelle ist ja häufig trotzdem da. Gehört das zur Digitalisierung, zum Kulturwandel dazu, dass man so eine offene Kommunikation hat und ist das dann wirklich mehr als nur ja, so Lippenbekenntnisse und dass man mehr auf Augenhöhe ist, weil trotzdem am Ende hat man ja immer noch eine Hierarchie, ne?
Ja, also ich glaube, das Gute ist ja, also die Frage habe ich mir am Anfang natürlich intern vor allem auch gestellt, also wie schaffe ich es, dass wirklich von allen verstanden wird, dass ich niemanden aus der Verantwortung nehmen will, ne? Weil am Ende des Tages Hierarchie ist ja nur ein Ausdruck von verteilten Verantwortlichkeiten und das ist auch wichtig, ja, weil am Ende des Tages ich kann niemals, also niemand in meinem Vorstandsteam kann 13.000 Familienmitglieder in die richtige Richtung aussteuern, ja, das geht links und rechts nicht und deswegen ist es wichtig, dass wir Verantwortlichkeiten so verteilen, dass es funktioniert und produktiv ist. Und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen Zielkonflikte. Also wenn man mit allen Problemen direkt konfrontiert wird und das Verständnis ist, ich löse dann die Probleme für die Mitarbeiter und das auch über Führungskräfte hinweg, dann wird das zum Problem. Ich glaube, wir haben einen super Modus dazu gefunden. Die Mitarbeiter wissen, dass ich niemanden aus der Verantwortung nehme und dass, wenn jemand auf mich mit einem Problem zukommt, dass ich dann halt auch einen Lösungsvorschlag erwarte und dass die Themen nicht nach oben delegiert werden, sondern wir gemeinsam an Lösungen arbeiten. Aber ich glaube, mindestens genauso wichtig, und das hat sich dann über die Zeit entwickelt, ist halt der Austausch mit unseren Partnern. Wir haben tausende Handwerksbetriebe weltweit und die treiben viele Themen um. Da kommen auch viele Innovationen her aus dem Austausch. Und deswegen bin ich ganz froh gewesen, jetzt in der Zeit, wo Covid bis vor kurzem ja, etwas zurückgedrängt war, da auch wieder in den persönlichen Austausch zu gehen und das nicht nur per Videokonferenz oder per Telefon machen zu können. Weil am Ende des Tages ist das, was uns klar unterscheidet von den Großkonzernen, die halt deutlich anonymer sind.
Was ist denn, noch eine Frage dazu in dem Bereich, was ist denn so in eurem Bereich so der neueste, heißeste, oh, das ist ja wieder ein schönes Wortspiel, heißes Ding. Also was ist noch zu erwarten? Ich meine, Heizung, da braucht man irgendeinen Brennstoff und dann wird es warm. Was kommt da noch? Also ihr braucht ja bis jetzt noch fossile Brennstoffe, um zu heizen.
Ja, ich glaube, also wenn man sich mal ein bisschen anschaut, was sind die Dinge, die uns positiv stimmen, ja, und viel Perspektive geben, dann ist es diese enorme Verantwortung, die wir tragen. Ja, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass 40% des weltweiten CO2-Ausstoßes kann auf Gebäude zurückgeführt werden, insbesondere auf Heizen und Kühlen, also auf die beiden Sektoren. Das heißt, wir reden zwar sehr viel über Mobilität, aber wenn man sich ein bisschen genauer vor Augen führt, was ist eigentlich der größte Emittent, dann ist das ein bisschen anders verteilt, als das so im öffentlichen Diskurs stattfindet. Und das trägt jedes Familienmitglied in der 13.000 Frauen, Mann umfassenden Fissmann-Familie, was das Wort ist, auf der Brust, ja, sich dieser Verantwortung zu stellen. Und wir tun das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Auf der einen Seite stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte, egal ob jetzt heizen, kühlen, die richtige Luftqualität, dass sie grüne Energien nutzen können. Also das heißt, dass wenn wir in manchen Breitengraden, wo der Sprung von Kohle zu Gas tatsächlich zu einer signifikanten CO2-Einsparung beiträgt, dass diese Produkte dann in der Zukunft auch wasserstofffähig sind oder grüne Gase fähig sind. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt auch dekarbonisiert werden können. Und auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie das Wachstum beispielsweise in Deutschland läuft, dann wachsen wir sehr stark im Wärmepumpenbereich, also dort, wo im Wesentlichen, leider ja nicht 100%, auch wenn das manchmal gerne so dargestellt wird, wo ein Großteil des Stroms heute erneuerbar ist und wo man neben Heizen auch Kühlen mit abdecken kann. Also das heißt, man kombiniert quasi diese beiden Anwendungsfälle in einem und kann dann noch dazu beitragen. Und neben welchen Energieträger nutzen wir eigentlich, gucken wir uns halt auch sehr intensiv an, wie autark, also selbstständig kann man eigentlich Gebäude in der Zukunft aufsetzen. Also egal, ob jetzt private oder Mehrfamilienhäuser bis hoch auch zu Industriebauten und gewerblichen Gebäuden. Also sprich über Photovoltaik den Strom zu produzieren, den man dann in Stromspeichern entsprechend speichert und dann halt zur Anwendung bringt über Wärme und Kälte. Und da ist viel Musik drin, vor allem wenn man sich dann noch ein bisschen der digitalen Möglichkeiten bedient und hier und da das Geschäftsmodell noch weiterentwickelt. Also uns droht keine Langeweile aufzukommen. Ja?
Das ist schon mal gut.
Kurz noch Nachfrage dazu. Wie effizient ist denn das schon? Also wenn ich jetzt überlege, Solaranlage plus Speicher plus Heizung plus, was gibt es noch, ein paar Thermostate und ja, eine Wärmepumpe vielleicht. Also wie effizient ist das schon? Lohnt sich das wirklich schon, so etwas einzubauen?
Ja, also ich glaube, man muss immer genau hinschauen. Und das muss ich leider zugeben, wird in der Klimadiskussion ungern getan, sondern da kommt man lieber mit Instagram-fähigen Botschaften um die Ecke. Das trifft besser die Zielgruppe. Also wenn man sich anschaut, wie ist der Strommix heute, dann haben wir im Jahresmittel, also oszillieren zwischen 40% und 50% Erneuerbaren ungefähr. Der Rest ist nach wie vor fossil. Wenn man sich anschaut, wie effizient ist beispielsweise so eine Wärmepumpe, dann holt die ungefähr aus einer Kilowattstunde Strom, je nachdem wie effizient sie ist, bei unseren Produkten ungefähr das Vierfache an thermischer Leistung raus, also ist sehr effizient. Wenn ich den Strom selber erzeuge über PV und dann habe ich noch leichte Speicherverluste, dann bin ich etwas niedriger. Also sprechen wir über Wirkungsgrade von vereinfacht mal ungefähr 20% der solaren Energie. Deswegen ist es nie eine Lösung, ja, sondern wenn man sich unser Portfolio anschaut, wir setzen ganz bewusst auf Solarthermie, also Sonnenenergie direkt in Wärme umzusetzen, gepaart mit Photovoltaik, den Sonnenstrom in oder die Sonnenenergie in Strom umzusetzen. Und das entsprechend zu kombinieren. Bei den Wärmepumpen ist neben Luft als Energieträger beispielsweise auch das Erdreich eine ganz tolle Quelle, über den Globus verteilt, super Möglichkeit, um da sehr effizient zu heizen und zu kühlen. Das heißt für uns, und das ist der Anspruch, den wir haben, wir sind ein Klimalösungsanbieter, wir lassen niemanden allein. Wir ermöglichen es, alle Energieträger zu nutzen, aber vor allem halt zukunftsfähig. Und auf der anderen Seite versuchen wir halt für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung zu stricken. Und da helfen uns natürlich digitale Möglichkeiten, weil sie die Dinge viel kompatibler machen, als das früher der Fall war, wo man dann halt sehr isolierte Anwendungsfälle hatte. Und heute ist es halt in einem System gut zusammenzubinden.
Ihr habt ja jetzt vor ein paar Wochen erst euren ersten Klimabericht rausgebracht vom Unternehmen. Da grinst du schon. Was ist denn eure Bilanz gewesen in diesem ersten Bericht?
Ja, das ist ganz interessant, ne? Also wenn man den liest, dann denkt man, meine Güte, sind die rückständig, die wollen in 2050 CO2-neutral sein. Und ich meine, dann vergleicht man, ich will jetzt keine Namen nennen, dann vergleicht man das mit anderen Unternehmen, die ja schon seit 2020 klimaneutral sind. Dann stellt man relativ schnell fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen Familienunternehmen und, ich sag mal, anderen Eigentümerstrukturen. Weil was sagt die CO2-Neutralität anderer Unternehmen aus? Die bezieht sich nur auf die eigene CO2-Bilanz, also sprich nur auf den eigenen Verkehr, auf die eigene Produktion. Die bezieht sich nicht auf die Wertschöpfungsketten davor und danach, also im Klima Englisch Scope 2, und die bezieht sich schon gar nicht auf die Klimabilanz des Betriebs der eigenen Produkte, Scope 3. Und das ist insofern nicht so ganz unwesentlich, weil die meisten Unternehmen, egal ob jetzt im Mobilitätssektor oder in so stationären Anwendungen wie Klima, ein Großteil der Emissionen liegt nun mal in der Nutzungsphase und eben nicht in dem CO2-Ausstoß der eigenen Produktionsstätten. Deswegen ist das brutal wichtig, daran zu arbeiten. Und das tun wir beispielsweise auch. Also wir sind unterjährig an unserem Hauptstandort in Allendorf schon klimaneutral. Nicht über das Gesamtjahr, weil wir nun mal etwas haben, was von vielen gerne ignoriert wird, nämlich Saisonalität, und die nicht zu knapp. Aber der entscheidende Punkt, und das sage ich mit der Verantwortung, der liegt eigentlich darin, wie schaffen wir eine aktive Transition weg von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren bzw. grünen Energieträgern. Und der Verantwortung stellen wir uns. Und anders als vielleicht das eine oder andere Großunternehmen, verkaufen nicht einfach den Bereich und sagen, wir haben das Problem gelöst, sondern versuchen halt mit unseren Partnern gemeinsam diese Entwicklung zu schaffen. Also, vielleicht noch ein Mini-Nachsatz zu dem Klimabericht. Teil unserer Strategie ist zum Beispiel, dass wir sehr stark im Neudeutsch würde man sagen Carbon Removal, also wie kann ich eigentlich CO2 der Atmosphäre entziehen, investieren, und da vor allem biodivers. Also wir haben angefangen, Moore in Finnland beispielsweise zu rekultivieren. Wir haben angefangen, Wälder aufzuforsten für die CO2-Speicherung in Kanada. Also sind global sehr stark unterwegs an unterschiedlichen Hotspots, beziehen aber diese CO2-Bilanz nicht in unsere Gesamtbilanz mit ein, weil wir sagen, das ist unser gesellschaftlicher Beitrag, den wir darüber hinaus leisten. Viele Unternehmen, die heute CO2-neutral sind, lösen das über Offsetting. Und ich sag mal, die Zweifelhaftigkeit von Offsetting, die nimmt Gott sei Dank zu, weil das ist für mich so ein bisschen der moderne Ablassbrief. Ich habe eigentlich nicht wirklich was gelöst, aber ich kann es halt für mich reklamieren. Und da sind wir deutlich mehr an Authentizität interessiert.
Aber braucht es dann bei sowas aus deiner Sicht nicht eine Standardisierung vielleicht auch, dass jedes Unternehmen sowas machen muss und dann vielleicht auch nach gewissen Maßstäben, dass man eben kein Klimabericht-Greenwashing betreiben kann, oder dass es vielleicht auch irgendwie in die Bilanz mit einfließt? Ist ja alles Mögliche denkbar.
Ja, ich glaube, auf jeden Fall braucht es noch mehr Standards. Wenn man sich, wir haben unseren Klimabericht publiziert nach SBTi-Standards. Das ist der anspruchsvollste und verbreitetste Ansatz. Viele Unternehmen, die da in Scope 2 und 3 eben nicht klimaneutral sind, würden sich trotzdem als klimaneutral bezeichnen, weil sie es halt in Scope 1 abbilden, also sprich für die eigene Wertschöpfung. Und ich glaube, da hat es dann ein bisschen was damit zu tun, wie langfristig ist so eine Aussage oder inwieweit wird die vielleicht irgendwann mal auch ein schlechtes Licht auf einen rufen, weil man eben nicht authentisch kommuniziert. Und da ich in Anführungsstrichen jetzt keinen Aktionären Rechenschaft schuldig bin, sondern das tun möchte, was richtig ist, und wir als Unternehmensführung uns da halt auch entsprechend klar aufgestellt haben, haben wir halt uns dafür entschieden, die Tatsachen zu kommentieren und keine PR-Story zu machen.
Ich wollte bei Fraukes Frage nochmal mit nachhaken. Gerade du hast ja nun bei Boston Consulting, kennst dich da wahrscheinlich auch ein bisschen aus. Inwiefern müssen wir genau da was ändern in der Bilanzierung, die ja bisher nur ökonomisch ist? Sie beinhaltet keine ethischen Fragen, keinen Umweltschutz. Also ein Baum ist in Form von Brettern immer noch mehr wert als der Baum, der steht. Also würdest du dafür auch plädieren, dass genau das berücksichtigt wird in einem Unternehmen? Wenn ein Waldbesitzer eben nur Wald hat, dann müsste er eigentlich Geld bekommen, solange er ihn stehen lässt. Oder. Also das könnte man ja auf viele Bereiche übersetzen. Also wie würdest du darüber denken?
Ja, genau. Und das ist ein guter Punkt, ne, mit den Brettern. Der Waldbesitzer dürfte nur so lange Geld bekommen, solange auch die Aufnahme von CO2 noch effektiv ist. Ne? Und dann irgendwann ist, auch wenn andere was anderes behaupten, deutlich produktiver aufzuforsten und neu zu pflanzen und den gespeicherten CO2 beispielsweise im Gebäudesektor als Ersatz für andere Materialien einzusetzen. Also das darf man gerne ein bisschen holistischer sehen. Ich glaube, es hängt alles sehr stark damit zusammen, wie findet eigentlich diese Diskussionskultur im Moment statt. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Da hatten wir in den letzten 2 Wochen die Gelegenheit, das ja so ein bisschen näher uns anzuschauen, in Glasgow bei der Klimakonferenz. Ich habe immer das Gefühl, dass da ganz viel Angst mit einhergeht, Dinge nicht klar zu benennen, sondern sie lieber zu beschönigen. Und am Ende des Tages ist das für viele viel abschreckender, als einfach geradeaus zu sagen, pass mal auf, das sind die Dinge, das sind die Themen, die wir zu lösen haben, das ist Teil des Lösungspfads, den gehen wir jetzt und dann bauen wir darauf weiter auf und wir haben, die Ambition ist klar, ja, die Ambition ist klar, aber jetzt müssen wir mal in die Umsetzung kommen und das ist halt keine Stichtagsbetrachtung, dass wir in 2045 bei Klimaneutralität angekommen sein müssen, sondern ohne jetzt zu mathematisch zu werden, aber es ist halt das Integral über die gesamte Fläche, ne? Also die CO2-Emissionen, die ich heute einsparen kann, auch wenn sie noch so klein sind, die haben halt eine Relevanz für die gesamte Klimaentwicklung. Und da habe ich häufig das Gefühl, dass eine Mischung aus Pseudowissenschaft und sehr beschönigter, einseitiger Berichterstattung nicht unbedingt dazu führt, dass Leute inspirierter sind, Teil der Lösung zu werden, sondern eher sich dazu aufgerufen fühlen, zu protestieren. Und auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, dass dadurch nicht unbedingt an den richtigen Themen gearbeitet wird, ne? Sondern wenn man auf gut Glück irgendwelche Bäume pflanzen lässt, von denen man nicht weiß, ob sie hier entstanden sind, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt unser Klima retten wird, nach vorne gerichtet.
Also brauchen wir Climate Tech for Future und nicht nur Fridays for Future, sagen wir es mal so.
Ja, ehrlicherweise, ich meine, das ist eine schöne Brücke, die wir eingangs hatten mit dem Nachwuchs im Handwerk. Ich kann jedem Einzelnen nur empfehlen, der zu Schulzeiten als Teil der Fridays for Future-Bewegung auf die Straße gegangen ist, beispielsweise sich mal anzuschauen, inwieweit nicht das Handwerk ein zukunftsfähiger Beruf für sie ist, weil es der beste und unmittelbarste Hebel ist, um einen Einfluss auf die Klimaentwicklung in der Zukunft zu haben. Und dass es an Nachfrage nicht mangeln wird, ist, glaube ich, jedem bewusst. Ja? Und damit deutlich klarer, ja, eine Perspektive da ist, beides miteinander zu verbinden, eine Perspektive zu bekommen und auf der anderen Seite da einen wirklich positiven Einfluss auf die Umgebung zu haben. Das kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt keine Belehrung, sondern einfach nur ein sehr freundlicher Hinweis.
Ja, du warst ja auch in Glasgow, hast du ja schon erzählt, aber ich habe auch gelesen, dein Vater war auch schon bei den ersten Klimagipfeln dabei, ne? Noch mit Merkel. Hat sie auch getroffen und jetzt gehst du diesen Weg auch weiter. Wie empfandest du, kennst du die, hat dein Vater dir mal die Geschichten erzählt und du kannst das jetzt ein bisschen vergleichen mit Glasgow? War das ähnlich, war das besser oder vielleicht sogar schlechter als damals?
Gut, ich glaube, eine Sache ist wirklich fundamental anders. Also als mein Vater bei den ersten Klimagipfeln teilgenommen hat, hat Angela Merkel irgendwann mal von dem schlafenden Riesen des Gebäudesektors gesprochen. Mhm. Das war für alle so ein bisschen irgendwas Abstraktes, aber nicht wirklich relevant. Lass uns mal lieber über Verkehr sprechen, das ist irgendwie einfacher zu kommunizieren. Das hat sich natürlich fundamental verändert, weil mittlerweile alle erkannt haben, dass wenn wir wirklich aktiven Klimaschutz betreiben wollen, dann muss man die Menschen dafür begeistern und es muss sich für die Menschen auch einen Mehrwert daraus ergeben, warum sie einen Beitrag leisten sollen. Und das kann ich natürlich auf der Mobilitätsseite machen, das ist mit gewissen Einschränkungen verbunden. Das kann ich aber aufgrund der heute schon verfügbaren Technologien sehr einfach und sehr praktisch im Gebäudesektor umsetzen. Und ich habe sogar noch was davon. Ja? Also nicht nur einen reduzierten CO2-Ausstoß, sondern auf der anderen Seite halt auch ein höheres Komfortniveau. Ich kann durch unsere digitalen Dienste, jetzt mal sehr konkret in unserem Fall gesprochen, habe ich Update-Fähigkeit über den ganzen Lebenszyklus und. Also da geht ganz viel mit einher. Und ich glaube, dafür lohnt es sich, die Menschen noch mehr zu begeistern, nach vorne gerichtet. Und das hat sich definitiv geändert, dass das Thema Gebäude und Wärme und Klimawende, dass das auf einmal eine deutlich größere Rolle spielt.
Du bist ja auch viel in den USA beispielsweise unterwegs. Wie gut ist Deutschland, wenn es darum geht, so Klimatechnologien, sagen wir mal, voranzutreiben?
Fängt es langsam an, politisch zu werden, ehrlicherweise mit dem Augen.
Ja, es kann ja auch von, also musst du ja gar nicht politisch, ja gut, am Ende ist immer alles irgendwie politisch, aber vom Innovationsgeist oder auch von den Firmen, die da Bock drauf haben und die das erkannt haben.
Oder vielleicht kann man ja auch so fragen, sind die Deutschen da eher knausrig, sagen die, ach nee, Hauptsache billig die Heizung, mich interessiert nicht, ob die effizient ist, sondern sie muss billig sein und sind die immer gerade anders, also kann man da Vergleiche ziehen?
Also ich glaube, vielleicht mal drei Kommentare zu der Fragestellung. Also ich glaube, der erste Punkt ist, sind die Amerikaner besser darin, ihre Klimatechnologie zu internationalisieren, politisch zu unterstützen und auch dazu beizutragen, dass die amerikanischen Unternehmen erfolgreich sind, im eigenen Land wie auch international? Ja, auf jeden Fall. Weil wir zum Teil Situationen in Europa haben, die sind einfach nur grotesk, ja, dass europäische Unternehmen fast mehr gegängelt werden, damit man in keinen Interessenskonflikt kommt aus einer politischen Perspektive. Das ist für mich, hat mit kluger Industriepolitik wenig zu tun, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Ich glaube, der zweite Punkt ist der Konsument anders in den USA als in Deutschland. Ich glaube, was man in den USA halt viel extremer sieht, ist den Unterschied zwischen den Early Adoptern und dem Massenmarkt. Also ich will jetzt hier keine Klischees bedienen, aber wenn man in der Bay Area, also rund um San Francisco unterwegs ist, da ist die Tesla-Dichte doch deutlich erhöht, ja, gegenüber anderen Landstrichen, wo der Ford F-150 8-Zylinder 6-Liter-Motor dann doch noch 90% der Autos ausmacht. Also ich glaube, die Extreme sind einfach viel größer. Ist der deutsche Konsument bereit, für Klimaschutz Geld auszugeben? Ich würde sagen, immer mehr. Aber das ist ja genau die Aufgabe eines Unternehmens oder eines Unternehmers, Lösungen zu gestalten, die voll auf die Bedürfnisse einzahlen. Und wenn mein einziges Argument ist, es ist gut für die Umwelt, dann ist das vielleicht nicht genug. Und dann tut man gut daran, so innovativ zu sein, dass es halt noch ein paar mehr Gründe gibt, warum man sich für die Marke entscheidet oder für das Produkt. Und da werden wir nicht müde, wir sind insbesondere in den letzten Jahren nicht müde gewesen, darauf einzuzahlen. Ich glaube, die Aufgabe, der stellen wir uns. Ja.
Du bist ja auch bei Sprint aktiv. Das vielleicht, bevor wir die Schlussfrage stellen, noch eine Frage, wenn ich jetzt mal so, Sprint versucht ja auch so die wirklichen Innovationen, die übernächsten heißen Dinger zu finden. Wie heizen wir in 30 Jahren? Ich weiß, Heizung halten manchmal 30, 40 Jahre, das ist schwierig da zu sagen. Also man müsste fast fragen, wie heizen wir in 50 Jahren, aber versuchen wir es mal mit 30. Wie stellst du dir das vor? Wie wäre so eine Heizung in 30 Jahren?
Ja, ich glaube, die Sprunghaftigkeit ist tatsächlich in dem Fall ziemlich wichtig und akkurat. Also ich glaube, das eine, was uns allen klar ist, dass das Klima, was sehr Individuelles ist. Also wir haben alle ein anderes Bedürfnis dafür, wie sich Klima eigentlich zusammensetzt. Und ich sag mal, Wärme ist dann nur eine Teilfacette davon oder Temperatur ist nur eine Teilfacette. Mhm. Die Zusammensetzung der Luft ist auch eine ganz relevante. Ist einer der Gründe, warum wir sehr viel auf der Luftqualitätsseite investiert haben in den letzten Jahren. Also ich glaube, dass wir in 30 Jahren im Neubau in Gebäuden leben, die so austariert sind, dass es eigentlich fast keinen Wärmebedarf mehr gibt, in Anführungsstrichen. Also dass es eigentlich nur noch eine ganz milde Klimatisierung ist, die dann sehr individuell ausgesteuert ist. Und ich glaube auf der anderen Seite, und das wird uns halt in Europa verfolgen, dass halt unser Gebäudebestand, so wie er heute dasteht, ganz anders ist. Ja, aber dass wir vor allem, wenn man jetzt mal die Uhr nach vorne spult, dann sind wir fast bei unserem, dann sind wir deutlich über unseren Klimaneutralitätsziel hinausgeschossen, dass wir vor allem halt einen Gebäudebestand haben, der klimapositiv ist, also sprich, der in der Lage ist, mehr erneuerbare Energie zu produzieren, als er eigentlich verbraucht, und vor allem in der Lage ist, die, ich sag mal, die Infrastruktur nicht übermäßig zu belasten. Ja, und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der in der Debatte häufig keine Rolle spielt. Was ist eigentlich technisch möglich in den Ortsnetzen? Und da haben wir noch viel zu tun nach vorne gerichtet, wenn wir das alles strombasiert machen wollen.
Zum Schluss hätten wir noch gerne eine Schulnote von dir. Sehr gut bis ungenügend. Wie gut ist denn das deutsche Handwerk, also jetzt nicht nur euer Bereich, ne, das wäre ja ein bisschen einfach, wenn es darum geht, sich auf klimafreundliches Handwerken oder auch Technologien in dem Bereich umzustellen?
Ja, das, also ich würde sagen, das ist schon ein, ist schon eine 1-. Ja. Oh. Warum sage ich, es ist eine 1-? Weil natürlich nicht jeder Handwerksbetrieb den gleichen Fokus hat, ja, und die gleiche Bereitschaft hat. Aber wenn man sich mal anschaut, was der durchschnittliche FISMA-Partner an Portfoliobreite hat, ja, dann deckt er alles ab, was man sich so vorstellen kann. Also eine irre Komplexität. Und die Betriebe tun das, weil halt die Nachfrage der Endkunden entsprechend divers ist. Ja. Und das, dem muss man halt gerecht werden. Und ich glaube, deswegen ist es nicht die fehlende Bereitschaft in den meisten Fällen, sicherlich Ausnahmen, sondern was wir eher sehen, ist, dass halt auch die Handwerksbetriebe mit tollem Beispiel vorangehen, was Klimaneutralität des eigenen Betriebs betrifft. Also da ist in der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht ganz klar, wie viel Innovation da eigentlich stattfindet und wie begeisterungsfähig das ist.
Dafür gibt es ja uns. Das macht doch Hoffnung.
Genau.
Danke.
Danke, Maximilian Fiesmann. Dankeschön.
Dankeschön.
Audio Now.